Nachrichten.
Um 22 Uhr mit Martin Wilhelmi. Die EU will Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufnehmen. Darauf haben sich 26 der 27 Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer geeinigt. Der ungarische Ministerpräsident Orbán, der sich bis zuletzt gegen Gespräche mit der Ukraine ausgesprochen hatte, war während der Abstimmung nicht im Verhandlungssaal. Zu den Hintergründen Markus Preis in Brüssel.
Man hat sozusagen einen kreativen Verfahrenstrick gewählt, wie wir hören, auf Vorschlag von Bundeskanzler Scholz. Nämlich, man hat mit Viktor Orbán verabredet, dass er in dem Moment, wo eben diese Frage geklärt wird, nicht im Raum sein wird. Und damit ist letztlich dann formal korrekt eine einstimmige Entscheidung zustande gekommen. Viktor Orbán hat natürlich hinterher gleich keinen Zweifel daran gelassen, dass er das für falsch findet. Für die anderen Länder war es vor allen Dingen wichtig, der Ukraine ein Signal zu senden nach diesem schwierigen Jahr, wo es kaum Fortschritte an der Front gab und wo auch die Hilfe zum Beispiel aus den USA weniger wird.
Die Ukraine hat aus Deutschland, wie angekündigt, vor Jahresende ein zweites Flugabwehrsystem vom Typ Patriot erhalten. Raketen dafür seien mitgeliefert worden, teilte die Bundesregierung in ihrer Auflistung der Rüstungshilfen für das Land mit. Demnach erhielt die Ukraine auch weitere 9 Ketten Mehrzweckfahrzeuge, mehr als 7000 Artilleriegeschosse sowie mehrere ferngesteuerte Minenräumgeräte und Tankfahrzeuge. In Berlin und in Rotterdam hat die Polizei 4 Mitglieder der radikal-islamischen Hamas festgenommen. Den Männern wird unter anderem die Planung von Anschlägen vorgeworfen. Einzelheiten zu den Festnahmen vom ARD-Terrorismusexperten Michael Götschenberg.
Es soll um einen Anschlagsplan gegangen sein, und zwar auf jüdische Einrichtungen. Allerdings sieht es im Moment danach aus, dass dieser Anschlagsplan noch sehr vage war. Die 4 Männer, die heute festgenommen worden sind, sollen in Kontakt gestanden haben mit Führungskadern der Hamas im Libanon und zunächst einmal den Auftrag gehabt haben, ein Erddepot der Hamas in Europa zu finden, wo Waffen versteckt gewesen sein sollen, und diese Waffen dann eben nach Berlin zu bringen und dann eben möglicherweise tatsächlich einen Anschlag zu verüben.
In der Fußball-Europa League hat Bundesligist Bayer Leverkusen das letzte Gruppenspiel deutlich gewonnen. Bayer setzte sich mit 5:1 gegen den norwegischen Club Molde durch. Bayer hat sich das Achtelfinale schon vor der Partie als Gruppenerster gesichert. Und in der Conference League hat Eintracht Frankfurt beim FC Aberdeen mit 0:2 verloren. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland: in der Nacht meist trocken, im Nordwesten zeitweise Regen oder Schneeregen, an den Alpen anhaltender Schneefall bei +4 bis -1 Grad. Morgen wechselhaft, in der Mitte, im Osten und im Süden zeitweise etwas Regen, teils Schneeregen, im höheren Bergland Schnee, im Norden überwiegend trocken bei 2 bis 9 Grad. Am Sonnabend heitere Phasen weitgehend trocken. Es ist 22.03 Uhr.
Am Abend vorgelesen.
An 7 Tagen liest Stefan Wigger die Erzählung Ein Weihnachtslied in Prosa von Charles Dickens. Ohne Übertreibung lässt sich sagen, dass diese Erzählung des englischen Schriftstellers die berühmteste Weihnachtsgeschichte der gesamten Weltliteratur ist. Abgesehen natürlich von jener Weihnachtsgeschichte, die im Neuen Testament erzählt wird. Dickens schrieb A Christmas Carol, so der englische Originaltitel, im Herbst 1843. Er war damals erst 32 Jahre alt, aber bereits in diesem frühen Alter ein weithin berühmter und beim englischen Publikum ungemein beliebter, um nicht zu sagen volkstümlicher Schriftsteller. Dieses Ansehen beruhte zunächst auf seinem Debütroman »Die Pickwick Papers«, dem Werk eines 24-Jährigen von einzigartiger Figurenfülle und unwiderstehlicher komischer Kraft. Eines der großen, wenn nicht das größte, der humoristischen Bücher der Weltliteratur. Dickens befestigte sein literarisches Ansehen durch die beiden nächsten Bücher, Oliver Twist und Nicholas Nickleby. 1841 folgte der historische Roman »Barnaby Rudge«, auch er ein Meisterwerk, das aber nie die Popularität der frühen Bücher erreichte. Im Jahr darauf trat Dickens seine erste Reise in die Vereinigten Staaten an, in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das damals als Inbegriff von Freiheit, Fortschritt und sozialer Gerechtigkeit galt. Umso größer war Dickens Enttäuschung, denn Land und Leute entsprachen keineswegs dem idealistischen Bild, das er sich gemacht hatte. Die Enttäuschung fand Niederschlag in seinem fünften Roman Martin Chuzzlewit, der Geschichte eines Auswanderers in die USA. Auch dieses Buch war kein Erfolg. Und Dickens, der gern auf großem Fuß lebte, sah sich plötzlich in Geldverlegenheit. Dies war einer der profaneren Gründe, eine Weihnachtsgeschichte zu schreiben. Ein anderer Grund war der Besuch in einer sogenannten Lumpenschule im Februar 1843, wo der Verfasser des Oliver Twist sich der ganzen Verwahrlosung und dem Elend von Kindern gegenübersah, die ihm aus seiner eigenen Kindheit vertraut waren. Mitte Oktober 1843 begann Dickens am Weihnachtslied in Prosa zu schreiben. Anfang Dezember schloss er das gut 100 Druckseiten umfassende Werk ab, das noch vor Weihnachten 1843 erschien. Es wurde ein großer Erfolg und stellte Dickens Beliebtheit beim Lesepublikum wieder her und vergrößerte sie noch. Es ist das Musterbeispiel einer moralisierenden Erzählung und doch ein Werk, dessen künstlerische Kraft nicht durch gute, allzu gute Absichten verdorben worden ist. Und die Hauptfigur des Ebenezer Scrooge, des herzlosen alten Geizhalses, gehört zu Dickens genialen Schöpfungen. Bis heute ist sein Name im englischen Sprachgebiet sprichwörtlich geblieben. Aber hören Sie nun Stefan Wigger mit dem Anfang der Erzählung. Die Aufnahme entstand bei Radio Bremen.
Marley war tot. Damit wollen wir anfangen. Darüber gibt's nicht den leisesten Zweifel. Sein Totenschein war vom Geistlichen, vom Notar, vom Leichenbestatter und vom Hauptleidtragenden unterzeichnet. Scrooge hatte unterschrieben und Scrooges Name war an der Börse gut für alles, wozu er ihn hergab. Der alte Marley war so tot wie ein Türnagel. Wohlgemerkt, ich will damit nicht behaupten, dass ich aus eigener Erfahrung wüsste, was an einem Türnagel so ganz besonders tot ist. Ich für meine Person wäre eher geneigt, einen Sargnagel als das toteste Stück Eisen zu betrachten, das im Handel ist. Allein das Gleichnis bewahrt die Weisheit unserer Ahnen auf und meine unheilige Hand soll nicht daran rütteln, sonst ist's aus mit unserem Land. Man wird mir daher erlauben, mit Nachdruck zu wiederholen, dass Marley so tot war wie ein Türnagel. Wusste Scrooge, dass er tot war? Natürlich wusste er es. Wie konnte es anders sein? Scrooge und er waren ja, ich weiß nicht, wie viele Jahre lang Geschäftspartner gewesen. Scrooge war Marleys einziger Testamentsvollstrecker, sein einziger Nachlassverwalter, sein einziger Rechtsnachfolger, sein einziger Haupterbe, sein einziger Freund und sein einziger Leidtragender. Und selbst Scrooge war von diesem traurigen Ereignis nicht so furchtbar erschüttert, dass er versäumt hätte, sich selbst am Begräbnistag als geschickter Geschäftsmann zu erweisen und ihn mit einem guten Schnitt zu begehen. Die Erwähnung von Marleys Begräbnis bringt mich auf den Punkt zurück, von dem ich ausgegangen bin. Es besteht kein Zweifel, dass Marley tot war. Dies muss man begriffen haben, sonst ist nichts Wunderbares an der Geschichte, die ich erzählen will. Wenn wir nicht vollkommen überzeugt wären, dass Hamlets Vater vor Beginn des Stückes gestorben ist, so wäre sein nächtliches Umherwandeln im Ostwind auf dem Wall seines Schlosses um nichts merkwürdiger, als wenn irgendein anderer Herr in mittlerem Alter nach Einbruch der Dunkelheit an irgendeinem windigen Ort, sagen wir zum Beispiel auf dem St. Paul's Kirchhof, plötzlich hervortrete, um die müde Seele seines Sohnes wachzurütteln. Scrooge ließ den Namen des alten Marley nie übermalen. Jahre nachher stand noch über der Tür des Warenhauses zu lesen Scrooge and Marley. Die Firma war als Scrooge and Marley bekannt. Leute, die im Geschäftsleben Neulinge waren, nannten Scrooge, manchmal Marley. Er hörte auf beide Namen. Für ihn war beides dasselbe. Aber er malte geizig alles aus bis aufs Letzte, dieser Scrooge. Ein erpresserischer, blutsaugerischer, schäbiger Filz, ein raffgierig zupackender alter Sünder war er. Hart und scharf wie ein Kiesel, aus dem der Stahl nie einen edlen Funken geschlagen hat. Versteckt, verschlossen und einsam wie eine Auster. Seine innere Kälte ließ seine alten Gesichtszüge einfrieren, seine spitze Nase absterben, machte seine Wangen runzelig, seinen Gang steif, seine Augen rot und seine dünnen Lippen blau. Ja, sie brach hämisch in seiner schnarrenden Stimme durch. Raureif lag auf seinem Haupt, seinen Augenbrauen und seinem Stoppelkinn. Er trug seine Eisluft überall mit sich herum, durchkältete damit selbst in den Hundstagen sein Kontur und ließ es auch im Christfest um keinen Grad auftauen. Äußere Hitze oder Kälte berührten Scrooge wenig. Keine Hitze konnte ihn erwärmen, kein Winterwetter ihn erkälten. Kein Wind war schneidender als er, kein Schneefall unbarmherziger, kein Platzregen unaufhaltsamer. Schlimmes Wetter wusste nicht, wie ihm beikommen. Der heftigste Regen, Schnee, Hagel und Schlossen konnten sich nur in einer Hinsicht eines Vorteils über ihn rühmen. Sie zeigten sich oft sehr freigebig, er nie. Niemand hielt ihn je auf der Straße an, um ihn mit freudigem Blick zu fragen: »Lieber Scrooge, wie geht es Ihnen? Wann werden Sie mich besuchen?« Kein Bettler bat ihn um eine Kleinigkeit, kein Kind fragte ihn, wie viel Uhr es sei, kein Mann oder Weib erkundigte sich je im Leben bei Scrooge nach dem Weg zu diesem oder jenem Ort. Selbst die blinden Hunde schienen ihn zu kennen, denn sobald sie ihn kommen sahen, zogen sie lieber ihre Herren in Torwege und Höfe hinein und wedelten mit dem Schwanz, als wollten sie sagen: »Blinder Mann, kein Auge ist immer noch besser als ein böses.« Aber was kümmerte das Scrooge? Gerade so hatte er es gern. Die volkreichen Pfade des Lebens zu meiden und jedem menschlichen Mitgefühl warnend zuzurufen, es solle fernbleiben, das war für ihn, wie man so sagt, ein gefundenes Fressen. Einmal, von allen schönen Tagen im Jahr, gerade am Heiligen Abend, saß der alte Scrooge geschäftig in seiner Schreibstube. Das Wetter draußen war schneidend kalt, unfreundlich und obendrein neblig, und er konnte hören, wie im Hof draußen die Leute keuchend auf- und abgingen, mit den Händen gegen die Brust schlugen und mit den Füßen auf die Pflastersteine stampften, um sich zu erwärmen. Die Glocken der City hatten eben erst 3 Uhr geschlagen, aber es war schon ganz dunkel. Es war den ganzen Tag über nicht hell gewesen, und die Lichter flackerten hinter den Fenstern der benachbarten Kontore wie rote Schmutzflecken auf der zum Greifen dicken, braunen Luft. Der Nebel drang durch jede Ritze und jedes Schlüsselloch und war draußen so dicht, dass die Häuser gegenüber wie ein Spuk wirkten, obwohl der Hof zu den besonders schmalen gehörte. Wenn man sah, wie sich die trübe Wolke langsam senkte und alles verdüsterte, so hätte man glauben können, Mutter Natur wohne nebenan und braue jetzt eben in großem Stil. Die Tür zu Scrooges Kontor stand offen, damit er ein Auge auf seinen Schreiber haben könne, der in einer jämmerlich engen Zelle nebenan, eine Art Schacht, Briefe kopierte. Bei Scrooge brannte nur ein kümmerliches Feuer, aber das des Schreibers war noch viel kleiner, so dass es wie eine einzige Kohle aussah. Doch konnte er nicht nachlegen, denn die Kohlenkiste stand in Scrooges eigener Stube. Und jedes Mal, wenn der Schreiber mit der Schaufel hereinkam, kündigte ihm sein Herr an, dass sie sich wohl bald trennen müssten. Dann zog der Schreiber sein weißes Halstuch in die Höhe und versuchte, sich an der Kerze zu erwärmen. Da er jedoch nur über wenig Einbildungskraft verfügte, misslang ihm stets dieser Versuch. »Fröhliche Weihnachten, Oheim! Gott segne Sie!« rief eine muntere Stimme. Sie gehörte Scrooges Neffen, der so rasch auf ihn zukam, dass dies das erste Zeichen seiner Anwesenheit war. »Pah«, rief Scrooge, »Possen!« Sein Neffe hatte sich durch das rasche Gehen in Nebel und Frost so erhitzt, dass er förmlich glühte. Sein Gesicht war hübsch in seiner Röte, seine Augen glänzten und sein Atem dampfte noch. »Wie, Oheim, Weihnachten ein Possen?« rief Scrooges Neffe. »Das ist doch sicherlich nicht Ihr Ernst.« »Ganz mein Ernst«, versetzte Scrooge. »Fröhliche Weihnachten! Was für ein Recht hast du, fröhlich zu sein? Was für einen Grund hast du, zufrieden zu sein? Du bist doch arm genug!« »Ei, Oheim«, versetzte der Neffe munter. »Was für ein Recht haben Sie, verdrossen zu sein? Was für einen Grund haben Sie, mürrisch zu sein? Sie sind doch reich genug!« Da Scrooge in der Eile keine bessere Antwort zur Hand hatte, gab er wiederum ein »P« zurück und ließ Possen darauf folgen. »Nicht ärgern, Oheim«, rief der Neffe. »Was soll ich denn tun?« entgegnete der Oheim. »Solange ich in einer solchen Welt voll Narren lebe, fröhliche Weihnachten, zum Henker mit den fröhlichen Weihnachten. Was ist Weihnachten denn schon anders als eine Zeit, da man ohne Geld in der Tasche Rechnungen bezahlen soll? Eine Zeit, da man sich um ein Jahr älter und um keine Stunde reicher fühlt. Eine Zeit, da du in deinen Büchern Bilanz machen musst und jeden Posten in allen 12 Monaten des Jahres als Soll zu spüren bekommst. Wenn es nach mir ginge, setzte er entrüstet hinzu, müsste jeder Dummkopf, der mit fröhliche Weihnachten im Munde herumläuft, mit seinem eigenen Pudding gekocht und mit einem Stechpalmenzweig durchs Herz begraben werden. Ja, das sollte er. Oheim, hielt ihm der Neffe vor. Neffe, erwiderte der Oheim böse, feiere Weihnachten auf deine Weise und lass mich's auf meine feiern. So feiern sie's, wiederholte der Neffe. Aber sie tun's ja doch nicht. Das überlass nur mir, meinte der Alte. Wohl bekomm's dir. Es hat dir stets viel Gutes gebracht. Es gibt viele Dinge, kann ich wohl sagen, aus denen ich Nutzen hätte ziehen können und doch nicht gezogen habe, versetzte der Neffe. Weihnachten gehört auch dazu. Aber ich habe die Weihnachtszeit, wenn sie herankam, ganz abgesehen, soweit das bei einem Wesensbestandteil möglich ist, von der Verehrung, die wir ihrem geheiligten Namen und Ursprung schulden, sicherlich stets als gute Zeit angesehen, als eine menschenfreundliche, angenehme Zeit voll Wohlwollen und Vergebung, als die einzige Zeit im Kalenderjahr, die ich kenne, in der Männer und Frauen gleichmäßig bereit scheinen, ihre verschlossenen Herzen frei zu öffnen, und an ärmere Menschen zu denken, als ob sie wirklich Reisegefährten zum Grab hin wären und nicht Geschöpfe anderer Art mit anderer Wegrichtung. Und deshalb, Oheim, glaube ich, obwohl mir die Weihnachtszeit nie einen Schatz von Gold oder Silber in die Tasche gebracht hat, dass sie mir Gutes getan hat und Gutes tun wird. Und sage, Gott segne sie. Der Schreiber im Kasten nebenan gab unwillkürlich seinen Beifall zu erkennen. Da ihm aber sogleich das Ungehörige seines Betragens bewusst wurde, schürte er rasch das Feuer und erstickte dabei den letzten schwachen Funken für immer. »Noch ein Ton von euch«, knurrte Scrooge, »und ihr könnt Weihnachten damit feiern, dass ihr euren Posten los seid.« Und wieder zu seinem Neffen gewandt, fügte er hinzu, »Du bist ja ein unwiderstehlicher Redner. Ich wundere mich, dass du nicht ins Parlament eintrittst. Zürnen Sie nicht, Oheim. Bitte, speisen Sie morgen bei uns.« Scrooge sagte ihn, solle er... Ja, so sagte er. Er sprach den Satz in seiner ganzen Länge zu Ende. Erst wolle er dieses Letzte erlebt haben. »Aber warum nur?« rief Scrooges Neffe. »Warum?« »Warum hast du geheiratet?« fragte Scrooge. »Weil ich liebte.« »Weil du liebtest«, brummte Scrooge, als ob dies das Einzige sei, was ihm noch lächerlicher vorkomme als fröhliche Weihnachten. »Guten Abend.« »Nein, Oheim, Sie haben mich ja auch nie besucht, ehe sich das zutrug. Warum geben Sie es als Grund dafür an, dass Sie jetzt nicht kommen?« »Guten Abend«, rief Scrooge. »Ich brauche nichts von Ihnen.« »Ich fordere nichts von Ihnen. Warum können wir nicht gute Freunde sein?« »Guten Abend«, rief Scrooge. »Es tut mir von Herzen leid, Oheim, Sie so hartnäckig zu finden. Wir haben nie einen Zwist gehabt, zu dem ich Veranlassung gegeben hätte. Aber ich habe dem Weihnachtsfest zu Ehren diesen Versuch unternommen und will an meiner Weihnachtsstimmung auch festhalten. Darum fröhliche Weihnachten, Oheim. Guten Abend«, rief Scrooge. »Und ein glückliches Neujahr. Guten Abend«, rief Scrooge. Trotzdem verließ der Neffe das Zimmer ohne ein zorniges Wort. Bei der äußeren Tür blieb er stehen, um dem Schreiber seinen Weihnachtsgruß zu sagen, der, so sehr ihn auch fror, doch wärmer war als Scrooge, denn er gab ihn herzlich zurück. »Da ist noch so ein Narr«, murmelte Scrooge, der zugehört hatte. »Mein Schreiber, der 15 Schilling wöchentlich bekommt, Weib und Kind hat und von fröhlichem Weihnachten schwatzt. Da möchte man wirklich ins Tollhaus verschwinden.« Während der Verrückte den Neffen hinausbegleitete, hatte er 2 andere Leute hereingelassen. Es waren stattliche Herren von gutem Aussehen, die nun, ihre Hüte abgenommen, in Scrooges Kontor standen. Sie trugen Bücher und Papiere in Händen und machten ihm eine Verbeugung. »Scrooge und Marley, wenn ich nicht irre«, fragte einer der Herren mit einem Blick in seine Listen, »habe ich die Ehre mit Mr. Scrooge oder mit Mr. Marley?« »Mr. Marley ist schon seit 7 Jahren tot«, antwortete Scrooge. »Gerade heute Nacht vor 7 Jahren ist er gestorben.« »Wir zweifeln nicht, dass seine Freigebigkeit von seinem überlebenden Partner würdig weitergeführt wird«, sagte der Herr, indem er seine Vollmacht vorwies. »Seine Behauptung traf wirklich zu. denn sie waren zwei verwandte Geister gewesen. Bei dem unheilkündenden Wort Freigebigkeit schauderte Scrooge zusammen, schüttelte den Kopf und gab die Vollmacht zurück. In dieser festlichen Zeit des Jahres, Mr. Scrooge, hub der Herr an, indem er eine Feder zur Hand nahm, ist es noch wünschenswerter als sonst, dass wir, so gut es geht, für die Armen und Verwahrlosten sorgen. Sie haben gerade in dieser Jahreszeit schwer zu leiden. Vielen Tausenden fehlt es am gewöhnlichsten Lebensbedarf. Hunderttausende vermissen auch die geringste Behaglichkeitshöhe. Gibt's keine Gefängnisse? Fragte Scrooge. Gefängnisse genug, versetzte der Herr und legte die Feder wieder weg. Und die Arbeitshäuser? Fuhr Scrooge fort. Bestehen sie wohl noch? Ja, noch immer, entgegnete der Herr. Ich wünschte, ich könnte Nein sagen. Die Tretmühle und das Armengesetz sind also noch in Kraft? Fragte Scrooge weiter. Beide in voller Wirksamkeit, Sir. Oh, meinte Scrooge, nach dem, was Sie zuerst sagten, fürchtete ich, es sei etwas vorgefallen, das Ihren nützlichen Gang hemme. Ich bin froh, das Gegenteil zu hören. In der Überzeugung, erwiderte der Herr, dass diese Einrichtungen den Menschen schwerlich christliche Freude an Leib und Seele vermitteln können, sind einige von uns bemüht, einen Geldbetrag aufzubringen, mit dem wir den Armen Speise und Trank und Mittel zur Erwärmung verschaffen wollen. Wir haben diesen Zeitpunkt gewählt, weil gerade jetzt Mangel schmerzlich und überflussfreudig empfunden wird. Was darf ich für Sie zeichnen? Nichts, versetzte Scrooge. »Sie wünschen, ungenannt zu bleiben?« »Ich wünsche, allein gelassen zu werden«, sagte Scrooge. »Wenn Sie wissen wollen, was ich wünsche, meine Herren, so ist dies meine Antwort. Ich selbst mache mir zu Weihnachten auch keine guten Tage und kann nichts dazu beitragen, sie Müßiggängern zu verschaffen. Ich helfe bereits, die vorerwähnten Anstalten zu unterhalten. Sie kosten genug, und wem es schlimm geht, der mag sich dorthin wenden.« »Viele können nicht dorthin gehen.« Und viele würden lieber sterben. Wenn sie lieber sterben, versetzte Scrooge, so sollen sie es nur tun und so die überflüssige Bevölkerung vermindern. Außerdem, sie entschuldigen, verstehe ich davon nichts. Aber sie könnten es verstehen, bemerkte der Herr. Das ist nicht meine Sache, erwiderte Scrooge. Es genügt, wenn ein Mann seine eigene Sache versteht. Er braucht sich nicht mit denen anderer zu befassen. Die meinen nehmen mich ganz in Anspruch. Guten Abend, meine Herren. Da die Fremden einsahen, dass es nutzlos sei, ihr Vorhaben weiter zu verfolgen, entfernten sie sich. Scrooge ging mit gehobener Meinung von sich selbst und in besserer Laune als gewöhnlich wieder an die Arbeit. Inzwischen hatten Nebel und Dunkelheit so zugenommen, dass Leute mit brennenden Fackeln umherliefen und sich anboten, vor den Wagenpferden herzugehen und sie ihren Weg zu führen. Der alte Turm einer Kirche, deren brummende Glocke sonst schlau aus einem gotischen Fenster in der Mauer auf Scrooge herunterguckte, wurde unsichtbar, und sie schlug die Stunden und Viertelstunden nun in den Wolken mit einem zitternden Nachklang, als ob ihr die Zähne im erfrorenen Kopf klapperten. Die Kälte nahm immer mehr zu. Auf der Hauptstraße an der Ecke des Hofes hatten einige Arbeiter, die die Gasröhren ausbesserten, in einem Kohlenbecken ein großes Feuer angezündet, um das sich ein Haufen zerlumpter Männer und Jungen drängte, die ihre Hände wärmten und vor der Glut beglückt mit den Augen blinzelten. Am Pumpbrunnen, der verlassen stand, froren die Tropfen rasch und verwandelten sich in menschenfeindliches Eis. Der Lichtschein aus den Läden, in denen Stechpalmenzweige und Beeren in der Lampenhitze der Schaufenster knisterten, rötete die bleichen Gesichter der Vorübergehenden. Der Geflügel- und Spezereienhandel wurde zum hellen Vergnügen. Eine prächtige Veranstaltung, von der man schier unmöglich glauben konnte, dass so langweilige Dinge wie Kauf und Verkauf etwas mit ihr zu tun haben sollten. Der Oberbürgermeister in der mächtigen Menschenhausfeste gab seinen 50 Köchen und Kellnern Befehl, ein Weihnachtsmahl zu rüsten, wie es eines Oberbürgermeisters würdig ist. Und selbst der armselige Schneider, den er am vorigen Montag wegen Trunkenheit und Rauflust auf der Straße um 5 Schilling bestraft hatte, rührte in seiner Dachstube den Pudding für morgen, während sein hageres Weib mit dem Säugling ausging, um Fleisch zu kaufen. Noch nebliger und noch kälter wurde es. Durchdringend, beißend, bohrend kalt. Wenn der gute heilige Dunstant die Nase des Teufels nur mit einem Hauch solchen Wetters berührt hätte, statt seine gewöhnlichen Waffen zu gebrauchen, dann hätte dieser erst kräftig aufgeheult. Der Eigentümer einer winzigen jungen Nase, die von der gierigen Kälte so benagt und angeknabbert war wie Knochen von Hunden, beugte sich gerade zu Scrooges Schlüsselloch, um ihn mit einem Weihnachtslied zu erfreuen. Allein beim ersten Vers, Gott sei mit euch, mein edler Herr, mög euch kein Trübsal träfen, griff Scrooge so heftig nach seinem Lineal, dass der Sänger bestürzt entwich und das Schlüsselloch dem Nebel und der dem Hausherrn noch verwandteren Kälte überließ. Endlich kam die Stunde des Geschäftsschlusses. Widerwillig stieg Scrooge von seinem Schreibstuhl und teilte dadurch diese Tatsache wortlos dem in seinem Schacht harrenden Schreiber mit. Dieser blies sogleich seine Kerze aus und setzte seinen Hut auf. »Sie werden vermutlich morgen den ganzen Tag frei haben wollen«, fragte Scrooge. »Wenn's Ihnen recht ist, Sir.« »Ist mir nicht recht«, antwortete Scrooge, »und gehört sich nicht. Wenn ich Ihnen dafür eine halbe Krone abzöge, so wette ich, fühlten Sie sich schlecht behandelt.« Der Schreiber lächelte matt. »Und doch«, fuhr Scrooge fort, »halten Sie mich nicht für schlecht behandelt, wenn ich Ihnen für einen ganzen Tag Geld ohne Arbeit verabreiche?« Der Schreiber bemerkte, dass dies ja nur einmal im Jahr vorkomme. Eine schlechte Ausrede, um einem an jedem 25. Dezember das Geld aus der Tasche zu stehlen, murrte Scrooge und knöpfte seinen Überrock bis zum Kinn zu. Aber ich nehme an, dass Sie den ganzen Tag haben müssen. Seien Sie dafür übermorgen umso zeitiger hier. Der Schreiber versprach das und Scrooge zog grollend ab. Das Kontor war im Nu geschlossen. Der Schreiber, dem die langen Enden seines weißen Schals um die Beine baumelten, da er sich mit keinem Überrock brüsten konnte, lief Cornhill hinunter, wobei er am Ende einer Kette von Knaben zu Ehren des Weihnachtsabends wohl 20-mal schlitterte und eilte dann, so schnell er konnte, nach Camden Town nach Hause, um mit den Seinen Blindekuh zu spielen. Scrooge nahm sein melancholisches Mahl in dem gewohnten, düsteren Wirtshaus ein und ging endlich, nachdem er alle Zeitungen gelesen und den Rest des Abends über seinem Abrechnungsbuch gebrütet hatte, zum Schlafen nach Hause. Er wohnte in den Räumen, die einst seinem verstorbenen Partner gehört hatten. Es war eine düstere Zimmerreihe in einem finsteren Bauwerk auf einem Hinterhof. In diesem Hof schien das Gebäude so wenig zu suchen zu haben, dass man sich der Vorstellung kaum erwehren konnte, es habe sich als junges Häuschen beim Versteckspiel mit anderen Häusern dort hinein verkrochen und nicht mehr herausgefunden. Nun war es alt und trübselig genug, denn niemand als Scrooge bewohnte es und alle anderen Zimmer waren als Kontore vermietet. Der Hof war so finster, dass Scrooge, dem jeder Stein darin bekannt war, den Weg fast mit den Händen suchen musste. Nebel und Frost lasteten so dick und schwer auf dem alten schwarzen Torweg, dass es schien, als ob der Genius des Wetters in traurigem Nachdenken auf der Schwelle sitze. Sicher ist, dass an dem Türklopfer außer seiner Größe nichts bemerkenswert war. Ebenso sicher ist, dass ihn Scrooge, seit er das Haus bewohnte, jeden Morgen und Abend gesehen hatte. Dass Scrooge von dem, was man Fantasie nennt, ebenso wenig besaß wie sonst wer in der City von London, selbst, was viel heißen will, den Gemeinderat nebst Aldermen und Zünften mit eingeschlossen. Ebenso müssen wir festhalten, dass Scrooge, seit er an diesem Nachmittag zum letzten Mal seines seit 7 Jahren verstorbenen Geschäftsgenossen Erwähnung getan, keinen Gedanken mehr an Marley gewendet hatte. Und nun soll mir ein Mensch, wenn er es kann, erklären, wie es geschah, dass Scrooge, als er seinen Hausschlüssel ins Türschloss steckte, in dem Türklopfer, ohne dass mit ihm eine plötzliche Veränderung vor sich gegangen war, nicht einen Türklopfer, sondern Marleys Gesicht erblickte. Tja, Marleys Gesicht. Es war nicht in undurchdringliche Schatten gehüllt, wie die übrigen Gegenstände auf dem Hof, sondern hatte ein unheimliches Leuchten an sich, wie ein verfaulter Hummer in einem dunklen Keller. Es war nicht böse oder wild, sondern schaute ihn an, wie Marley zu tun pflegte. mit der gespenstigen Brille, die auf seine gespenstige Stirn hinaufgeschoben war. Sein Haar war seltsam gesträubt, als hätte keuchender Atem oder heiße Luft es emporgeweht. Und obwohl die Augen weit offen waren, fehlte ihnen doch alle Bewegung. Dies und die bleiche Farbe machten das Gesicht entsetzlich. Allein seine Schrecklichkeit schien außerhalb des Gesichts zu liegen, gar nicht in dessen Macht. Als Scrooge starr auf diese Erscheinung blickte, war es wieder ein Türklopfer. Wollten wir behaupten, er sei nicht erschrocken gewesen oder sein Blut habe nichts von dem grausigen Schauder empfunden, der ihm seit seiner Kindheit fremd geworden war, es wäre nicht wahr. Aber er legte seine Hand wieder an den Schlüssel, den er hatte fahren lassen, drehte ihn im Schloss um, trat ins Haus und zündete eine Kerze an. Er zauderte allerdings einen Augenblick, ehe er die Türe schloss, und guckte zuerst vorsichtig dahinter, als erwachte er halb und halb, durch den Anblick von Marleys Kopf erschreckt zu werden, der steif in den Flur hereinrage. Doch war auf der Rückseite der Tür nichts zu erblicken als die Schrauben und Schraubenköpfe, die den Türklopfer festhielten. Darum machte er nur pah, pah, und knallte die Tür zu. Dieser Knall hallte wie ein Donnerschlag durch das Haus. Jedes Zimmer im oberen Stock und jedes Fass im Keller des Weinhändlers darunter schienen ihr eigenes Echo zu haben. Scrooge war aber nicht der Mann, der sich von Echos ins Boxhorn jagen ließ. Er verriegelte die Tür und schritt über den Flur und die Treppe hinaus, sogar langsam. Im Gehen putzte er noch seine Kerze. Man kann nicht gut sagen, dass sich eine sechsspännige Kutsche über eine gute alte Treppenflucht hinauf oder durch eine schlechte junge Parlamentsakte hindurch befördern lasse. Ich wage aber doch auszusprechen, dass man über diese Treppe ohne Mühe einen Leichenwagen hätte führen können, auch der Breite nach, die Deichsel gegen die Wand und die Tür gegen das Geländer. An Breite hätte es nicht gefehlt. Ja, es wäre noch Raum übrig geblieben. Vielleicht war dies der Grund, weshalb Scrooge einen Leichenzug im Dunkel vor sich herfahren zu sehen glaubte. Ein halbes Dutzend Gaslampen von der Straße draußen hätte diesen Hausflur nicht übermäßig erhellt, und so kann man sich vorstellen, dass er bei Scrooges Lichtchen ziemlich finster war.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Stefan Wigger las die erste Folge der Erzählung »Ein Weihnachtslied in Prosa« von Charles Dickens. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur-App. Morgen beginnt unsere Lesung aufgrund einer Live-Übertragung aus der Elbphilharmonie Hamburg erst um 22.30 Uhr.
NDR Kultur. Play Jazz.
Am 9. Dezember wurde ein Jazz-Urgestein 80 Jahre alt. In seiner langen Karriere hat Jimmy Owens von A bis Z, von Louis Armstrong bis zu Joe Zawinul mit so gut wie jedem Jazzmusiker von Rang gespielt. Ende der 1960er Jahre ist er Gast mehrerer NDR Jazz Workshops, 1978 einer Jazz-Einspielung der Radiophilharmonie Hannover und 10 Jahre später dann Solist der NDR Big Band. Zur Big Band-Sendung über einen ganz besonderen Musiker des Jazz begrüßt sie Henry Altmann.